Sie hören den Artikel Kachelmann-Prozess, Kapitel Berichterstattung der Medien und Litigation PR, Zivilrechtliche Streitigkeiten nach dem Strafprozess, Verwaltungsrechtsstreit mit der Staatsanwaltschaft, Strafverfahren gegen Claudia D., Der Kachelmann-Prozess in der Kultur und Dokumentationen, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Berichterstattung der Medien und Litigation PR. Der Presse wurde die Verhaftung Kachelmanns vom 20. März 2010 erst relativ spät bekannt. Erst am Morgen des 22. März 2010 erhielt die Bild-Reporterin Janine Wolbrett einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, Jörg Kachelmann sei verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft reagierte auf das Bekanntwerden der Verhaftung mit einer Presseerklärung, die keine Namen nannte, aber von einem 51-jährigen Journalisten und Moderator sprach. Anders verhielt sich später der Leiter der Justizvollzugsanstalt Mannheim. Er gab Journalisten bereitwillig auf Anfrage hin Auskunft, wie Kachelmanns Leben im Gefängnis sei. Am Abend berichteten fast alle deutschen Nachrichtensendungen prominent über die Verhaftung Kachelmanns. Die Ausnahme bildeten die Sendung Tagesschau und Tagesthemen in der ARD. Grund soll gewesen sein, dass es sich lediglich um einen Verdacht handelte. Der Prozess erregte in der Folge erhebliche Medienaufmerksamkeit. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete den Prozess als einen der spektakulärsten Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Aus Sicht eines Gesprächspartners des Magazins Time war der Kachelmann-Prozess der Prozess des Jahres. Aus Schweizer Sicht war der Fall Kachelmann für die Weltwoche im ansonsten ereignisarmen Jahr 2010 hervorstechend. Insbesondere sei es ein Höhepunkt an Mediendekadenz gewesen. In der Berichterstattung wurde auch das private Liebesleben von Jörg Kachelmann in der Öffentlichkeit ausgebreitet, inklusive Details sexueller Praktiken. Vor dem Strafverfahren hatte es Kachelmann sehr stark vermieden, der Öffentlichkeit oder auch seiner Umgebung Einblicke in sein Privatleben zu geben. Eine Auswertung von 9 Printmedien durch Heike Jung ergab, dass sich das Medieninteresse bei der Urteilsverkündung darin zeigte, dass in jedem der Medien der Freispruch auf der Titelseite vermerkt wurde und dem Urteil 3 oder mehr Beiträge gewidmet wurden. Kein Medium vermerkte den Ausgang des Verfahrens unter Vermischtes. Die Berichterstattung schlug sich auch in den Verkaufszahlen nieder. Für die Bunte war Heft Nummer 23 im Jahr 2011 mit der Schlagzeile Jörg Kachelmann, Freispruch, aber was wird aus ihr? Mit 348.627 Einzelverkäufen, das nach dem Heft mit der Berichterstattung über die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton 2011 am zweithäufigsten verkaufte Heft. Für den Stern war Heft 31 aus dem Jahr 2010 mit der Kachelmann-Titelstory bei einem Einzelverkauf von 360.332 Exemplaren ein Verkaufserfolg. Das Heft mit dem zweigeteilten Titelblatt »Die Akte Kachelmann bzw. Gauck, der bessere Präsident« ergab für den Spiegel das beste Verkaufsergebnis 2010. Auf der anderen Seite erreichten die Talkshows Menschen bei Maischberger und Markus Lanz zum Urteil im Kachelmann-Prozess nur relativ schwache Quoten von 5,7% bei Markus Lanz beziehungsweise 5,9% bei Menschen bei Maischberger. Sie blieben damit deutlich hinter dem Tagessieger Dr. House mit 19,4% zurück. Bei der Berichterstattung kam es zu Parteinahmen durch Journalisten und Medien. Während etwa Der Spiegel und Die Zeit eindeutig die Positionen Kachelmanns vertraten, wurde er durch Medien aus dem Hause Axel Springer und Burda eher vorverurteilt. Dies führte nach Kritikern der Medienberichterstattung dazu, dass sowohl der Angeklagte als auch die Nebenklägerin in der Öffentlichkeit bloßgestellt worden und letztlich sozial erledigt gewesen seien. Er als möglicher Vergewaltiger, sie als Lügnerin. Die Berichterstattung habe dabei letztlich auch nicht zur Information der Medienkonsumenten beigetragen. Den Gerichtsreporterinnen Gisela Friedrichsen vom Spiegel und Sabine Rückert von der Zeit wurde mangelnde journalistische Distanz vorgeworfen. Bei Friedrichsen sei von Beginn an klar gewesen, dass für sie nur ein Freispruch in Frage komme. Dies habe sie nicht nur in ihren Reportagen im Spiegel, sondern auch in der Talkshow von Markus Lanz im ZDF und in einem Interview für Radio FFH klar geäußert. Sabine Rückert habe Einfluss auf den Wechsel des Strafverteidigers genommen, ohne dies offenzulegen. Aufgrund einer Idee des Chefredakteurs Kai Diekmann schrieb Alice Schwarzer ab September 2010 in der Bild-Zeitung als Prozesskolumnistin im Fall Kachelmann. Schwarzer begründete die Zusammenarbeit mit Bild damit, es sei wichtig, dass auch die Sicht des mutmaßlichen Opfers in einem tagesaktuellen, meinungsprägenden Blatt erscheine. Leitmedien in der deutschen Presselandschaft hätten sich schließlich auf die Seite des Beschuldigten gestellt. Der Kachelmann-Prozess war ihrer Ansicht nach der erste exemplarische Prozess zu sexueller Gewalt innerhalb von Beziehungen. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass statistisch jede zweite Vergewaltigung durch den Partner oder Ex-Partner geschehe. Die Kommentare von Frau Schwarzer zu dem Prozess wurden wegen Parteilichkeit und der Neigung zur Vorverurteilung kritisiert. In der Talkshow Anne Will trafen Alice Schwarzer und Gisela Friedrichsen im Sommer 2010 aufeinander und vertraten ihre jeweiligen Positionen. Schwarzer und Friedrichsen wurden in anderen Medien als Hauptwidersacherinnen wahrgenommen. Noch vor der Eröffnung der Hauptverhandlung publizierte das Magazin Focus unter dem Titel Die Akte Kachelmann die wesentlichen Inhalte der Ermittlungsakten als Titelstory. Gegen mehrere explizite Passagen konnte Kachelmanns Anwalt vor dem Landgericht Köln eine einstweilige Verfügung erwirken. Thematisiert wurde der Prozess unmittelbar nach dem Freispruch in Talkshows. So griff die Sendung Menschen bei Maischberger kurz nach dem Prozess das Urteil auf. In der Sendung kritisierte etwa Alice Schwarzer, auf das Gericht sei durch Medien und den Verteidiger Schwenn ein enormer Druck ausgeübt worden. So habe Schwenn immer wieder von Revision gesprochen. Sie bezweifelte, ob das Urteil die Wahrheit widerspiegele. Der ehemalige Richter Heinrich Gerke widersprach ihr. Es sei nicht primär Aufgabe eines Strafgerichtes, die Wahrheit zu ermitteln, sondern zu prüfen, ob die Beweise für eine Verurteilung ausreichten. Dies sei im Falle Kachelmanns nicht der Fall gewesen. Die Wertung als Freispruch zweiter Klasse sei falsch, und belaste Kachelmann unangemessen. Zeitgleich wurde der Prozess bei Markus Lanz im ZDF unter anderem mit dem Verteidiger Kachelmanns und Gisela Friedrichsen diskutiert. 2012 wurde der Fall in der Sendung Günter Jauch wieder aufgenommen. Hier wurde der Fall mit Jörg Kachelmann, Hans-Hermann Tietje, Gerhard Baum und Winfried Hassemer diskutiert. In der Sendung sprach Tietje Kachelmann trotz Freispruchs als möglichen Vergewaltiger an. Die Einschätzungen der Sendung mit Günter Jauch gingen auseinander, wie schon im Prozess. Einigkeit bestand darin, Jauch habe überfordert gewirkt. In Spiegel Online wurde kritisiert, die Unschuldsvermutung sei als Absonderlichkeit unter Juristen behandelt worden und die Justiz sei nicht eingeschritten, als Tietje Kachelmann als miesen Charakter und möglichen Vergewaltiger beleidigt habe. Auf Focus Online wurde demgegenüber kritisiert, Jauch habe Kachelmann und seiner Ehefrau eine Plattform als giftige Kröten geboten. Bereits während des laufenden Prozesses kündigte Alice Schwarzer 2010 an, ein Buch über den Fall Kachelmann zu veröffentlichen. 2012 teilte der Verlag Kiepenheuer & Witsch mit, das Buch Der Fall Kachelmann von Alice Schwarzer werde nicht erscheinen. Schwarzer arbeite stattdessen an einem thematisch breiteren Buch über sexuelle Gewalt. Kachelmann erklärte 2011 in einem Interview mit der Zeit, er arbeite täglich zwischen 1 und 10 Stunden an einem Buch zum Fall. Das Buch solle Mannheim heißen. Im Oktober 2012 erschien das gemeinsam mit seiner Ehefrau Miriam verfasste Buch unter dem Titel Recht und Gerechtigkeit – Ein Märchen aus der Provinz. Kurz nach Prozessende erschien das Buch Die Akte Kachelmann – Anatomie eines Skandals des Journalisten Thomas Knellwolf. Das Buch wurde im Deutschlandfunk als schnell geschrieben, aber gut recherchiert und objektiv besprochen. Das Buch von Knellwolf stieg nach dem Erscheinen auf Platz 63 der Bestsellerliste des Spiegels ein. Kritik an der Berichterstattung zum Fall Kachelmann. Das Gericht kritisierte während der Urteilsbegründung sowohl die Presse als auch den Umgang mit dem Fall in Foren, Blogs und anderen Kommunikationsformen des Internets. Insgesamt sei es der Öffentlichkeit nicht möglich gewesen, sich eine unvoreingenommene Meinung zu dem Fall zu bilden. Für die Neue Zürcher Zeitung kommentierte Rainer Stadler, die Berichterstattung zum Fall Kachelmann sei eine Bankrotterklärung der Informationsindustrie. Die Öffentlichkeit sei durch die Berichterstattung nur mit einem, Zitat, ebenso ungenießbaren wie durchschaubaren Brei aus Gerüchten, Behauptungen und Gegenbehauptungen konfrontiert worden. Es sei von Journalisten anmaßend gewesen, frühzeitig Urteile über Schuld oder Unschuld zu fällen. Der Kölner Jurist Norbert Gatzweiler kritisierte die Medien und ihren Umgang mit dem Fall bei einer Veranstaltung der Universität Trier zum Thema Strafrecht und Medien mit den Worten, Zitat, das Verfahren gegen Herrn Kachelmann ist das wohl erschütterndste Beispiel für aus den Fugen geratene Medienberichterstattung in unserem Land. Von Anfang an ist in diesem Verfahren nicht nur die Unschuldsvermutung mit Füßen getreten worden, schwerwiegende Fehlentscheidungen, eine kaum noch nachvollziehbare Einseitigkeit der ermittelnden Staatsanwaltschaft, eine über weite Strecken immer deutlicher werdende Vorfestlegung des Gerichtes, jeweils in deutlicher Kombination mit lancierten Medienberichten, haben jede Chance einer Prozessführung, die dem Fair-Trial-Prinzip hätte gerecht werden können, von Anfang an zunichte gemacht. Christian Bomarius sah 2015 die Boulevardberichterstattung zum Fall Kachelmann als seltenes Beispiel der systematischen Verschmutzung des öffentlichen Raums mit Informationen aus dem Intimleben von Prominenten. Als medialer Tiefpunkt des Verfahrens wurde ein Auftritt von Oliver Pocher als Kachelmann-Double anlässlich der Eröffnung der Hauptverhandlung empfunden. Ob die Berichterstattung in den Medien tatsächlich Einfluss auf den Verfahrensgang hatte, ist aber umstritten. Während Gisela Friedrichsen in der Fachzeitschrift Strafverteidiger den Kachelmann-Prozess als Beispiel dafür zitierte, dass ein massives Medieninteresse zu massiven Veränderungen in Strafprozessen vor deutschen Gerichten und der Strafverteidigung führe, wurde von juristischer Seite argumentiert, dieses Medien- und Öffentlichkeitsinteresse bestehe schon von jeher, im Kern sei das Verfahren gegen Kachelmann hiervon auch nicht beeinflusst worden. Auch Professor Heike Jung kommentierte, das Gericht habe sich im Großen und Ganzen als unempfindlich gegenüber der Medienberichterstattung erwiesen, auch wenn die Medienschelte bei der Urteilsbegründung zwar menschlich verständlich gewesen sei, aber nicht von professioneller Souveränität gezeugt habe. Der CDU-Politiker Siegfried Kauder forderte als Konsequenz aus der Berichterstattung zum Kachelmann-Prozess gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Berichterstattung aus Vergewaltigungsprozessen müsste gesetzlich eingeschränkt werden, Zitat, soweit die Medien sich nicht zu einer überzeugenden Selbstverpflichtung bereit erklären. Zitat Ende. Gisela Friedrichsen erklärte demgegenüber, dieser Vorschlag beinhalte die Gefahr der Zensur. Im Falle Kachelmanns wäre eine derartige Regelung auch erfolglos geblieben, da die intimen Details bereits vor der Eröffnung des Hauptverfahrens bekannt gemacht worden seien. Fabian Hörst kritisierte, dass die Presseaufarbeitung mit dazu beigetragen habe, dass in der Öffentlichkeit noch immer der Verdacht bestehe, dass Kachelmann schuldig sei. Litigation PR während des Strafprozesses. Kachelmanns Anwälte verfolgten im Umgang mit den Medien eine Doppelstrategie. Einerseits wurden Kachelmann zuneigende Medien wie Spiegel oder Zeit mit Informationen, exklusiven Interviews oder dergleichen versorgt. Andererseits wurde gegen ungünstige Berichterstattung massiv rechtlich durch Kachelmanns Medienanwalt Ralf Höcker vorgegangen. Der Staatsanwaltschaft wurde durch die Verteidigung vorgeworfen, sie haben aktenkundige Ermittlungsergebnisse an die Zeitschrift Focus weitergegeben. Die Staatsanwaltschaft bestritt dies. Auch Berichterstatter gingen von einer derartigen Informationsweitergabe durch die Staatsanwaltschaft aus. Ausschlaggebend für die Vermutung war, die Interessenlage von Beschuldigtem und Nebenklägerin könne nicht auf die Weitergabe intimster Details gerichtet gewesen sein. Es kam während des Strafverfahrens auf Antrag von Kachelmanns Medienanwalt Ralf Höcker zu zahlreichen einstweiligen Verfügungen. Insgesamt waren es über 30 solcher Verfügungen innerhalb eines Jahres. Jörg Kachelmann listete in seinem Buch Recht und Gerechtigkeit – Ein Märchen aus der Provinz mit Stand August 2012 91 vor dem Landgericht Köln erwirkte einstweilige Verfügungen auf. Die Pressekammer des Landgerichtes in Köln ist bei Prominenten relativ beliebt, wenn sie sich auf die Verletzung von Persönlichkeitsrechten berufen. In derartigen Fällen gilt ein fliegender Gerichtsstand im Sinne des § 32 ZPO, Das heißt, der Kläger darf sich das örtlich zuständige Gericht aussuchen. Das Landgericht Köln neigt bei der Abwägung von Persönlichkeitsrecht und Pressefreiheit eher zum Schutz von Persönlichkeitsrechten als andere Landgerichte und ist eher als andere Gerichte bereit, über einstweilige Verfügungen wegen Eilbedürftigkeit ohne Anhörung der Presseseite zu entscheiden. Viele dieser Verfügungen im Fall Kachelmann, etwa wegen der Veröffentlichung von Bildern aus dem Gefängnis, Meldungen über Äußerungen einer ehemaligen Geliebten über mehr als 10 Jahre zurückliegendes Verhalten Kachelmanns oder zur Veröffentlichung der Einlassungen Kachelmanns mit Details zum Sexualverhalten, wurden vor Zivilgerichten auch nach dem Freispruch im Strafprozess noch behandelt. So hatte schließlich das Oberlandesgericht Köln Anfang 2012 noch zahlreiche dieser Streitigkeiten als Berufungsgericht zu entscheiden. Nachdem der Bild am 22. März 2010 bekannt geworden war, dass Kachelmann inhaftiert wurde, wurde unter anderem bei Rechtsanwalt Birkenstock angerufen, um dies bestätigt zu bekommen. Daraufhin wurde Ralf Höcker erstmals tätig. Er beantragte eine einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Köln. Hierdurch sollte es Bild untersagt werden, über die Verhaftung zu berichten. Die zuständige Richterin lehnte dies ab. Nur weil Bild bekannt sei, dass Kachelmann verhaftet sei, bestehe keine Erstbegehungsgefahr, dass auch berichtet werde. Ein Reporter hatte etwa 3 Wochen nach der Festnahme Kachelmanns aus einem nahegelegenen Hochhaus mit Hilfe eines Teleobjektivs mit großer Brennweite ein Foto von Jörg Kachelmann beim Hofgang in der Justizvollzugsanstalt gemacht. Gegen die Veröffentlichung dieses Fotos in Print- und Online-Medien wandte sich sein Anwalt zunächst erfolgreich mit einer vor dem Landgericht Köln beantragten einstweiligen Verfügung. Hiergegen wurde Widerspruch eingelegt, der vom Landgericht zurückgewiesen wurde. Schließlich entschied das Oberlandesgericht Köln, die Veröffentlichung der Bilder sei unrechtmäßig. Bei der Abwägung der Pressefreiheit und des Informationsinteresses der Öffentlichkeit mit den Rechten Kachelmanns sei ausschlaggebend zu berücksichtigen, dass es sich in einem Bereich der die Öffentlichkeit ausschließenden Abgeschiedenheit befand. Ferner seien die Bilder heimlich, das heißt ohne Kenntnis des Betroffenen und unter Ausnutzung von technischen Mitteln aufgenommen worden. Die Veröffentlichung der Bilder in den konkreten Verletzungsformen stehe nicht in einem Zusammenhang mit einem zeitgeschichtlichen Ereignis. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unterlagen die Bild-Zeitung und der Springer Verlag 2019. Das Gericht untersagte die weitere Veröffentlichung des 2010 aufgenommenen Fotos, das Kachelmann als Untersuchungshäftling zeigt. Zeitung und Verlag hatten die unzulässige Verletzung der Meinungsfreiheit geltend gemacht. In Deutschland hatte in höchster Instanz das Bundesverfassungsgericht entschieden. In einem Fall erreichten die Rechtsstreitigkeiten im Umfeld des Kachelmann-Prozesses auch den Bundesgerichtshof. Das Landgericht Köln untersagte mit einstweiliger Verfügung vom 21. Juni 2010 Bild.de die Verbreitung bestimmter Details aus der Einlassung Kachelmanns in seiner ersten richterlichen Vernehmung. Es ging um Einzelheiten, die Rückschlüsse auf das von Kachelmann und Claudia D. praktizierte Sexualverhalten zuließen. Das Oberlandesgericht Köln wies mit Urteil vom 14. Februar 2012 die Berufung ab. Bei diesen Urteilen wurden das Interesse von Bild.de an der Veröffentlichung des entsprechenden Artikels vom 13. Juni 2010 und das Informationsinteresse der Öffentlichkeit einerseits und das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beschuldigten andererseits gegeneinander abgewogen. Die Gerichte kamen hierbei zu dem Schluss, das Persönlichkeitsrecht Kachelmanns überwiege und die Verbreitung sei nach den Grundsätzen der Störerhaftung zu untersagen. Die später, am 13. September 2010 erfolgte Verlesung des Protokolls in der Hauptverhandlung habe hieran nichts geändert. Hierdurch seien diese Informationen nicht der Öffentlichkeit, sondern nur der im Saal befindlichen Prozessöffentlichkeit bekannt geworden. Auf die zugelassene Revision hin hob der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 19. März 2013 die Entscheidungen auf. Der Fall warf die Frage nach den Grenzen bei der Berichterstattung aus der Hauptverhandlung eines Strafverfahrens auf. Der Bundesgerichtshof bewertete die Entscheidungen zur ursprünglichen Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung als zutreffend. Allerdings sah er durch die Verlesung des fraglichen Protokolls in der Hauptverhandlung eine Änderung als gegeben. Nun sei es anwesenden Pressevertretern möglich gewesen, legal zu zitieren. Die für einen Unterlassungsanspruch notwendige Gefahr der Wiederholung einer rechtswidrigen Äußerung sei nicht mehr gegeben gewesen. Gegen das Urteil des Bundesgerichtshofes wurde Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben. Alice Schwarzer hatte in ihrer Kolumne für Bild, auf emma.de und auf ihrer Webseite die Behauptung aufgestellt, Verteidiger Birkenstock habe die Nebenklägerin diffamiert, indem er behauptet habe, sie sei eine Stalkerin. Birkenstock brachte Alice Schwarzer zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, da er dies nie behauptet hatte. Auf bild.de wurde dies korrigiert, war auf emma.de und auf alice-schwarzer.de allerdings noch einige Tage zu lesen. Hierdurch wurde ein Ordnungsgeld in Höhe von 5.000 Euro fällig. Zusätzlich wurde am 28. Oktober 2010 beim Landgericht Köln eine entsprechende einstweilige Verfügung erwirkt, dass Schwarzer solche Behauptungen zu unterlassen habe. Tatsächlich hatte nur ein Geschäftspartner Kachelmanns kurz nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegenüber Medien geäußert, es sei auch in der Vergangenheit zu Fällen von Stalking gekommen. Höcker erwirkte 2011 unter anderem ein Unterlassungsurteil des Landgerichts Köln wegen Lesermitteilungen im Leserportal Opinio bei RP Online. Es wurde hierbei aufgrund der Störerhaftung untersagt, vorverurteilende Meinungen der Leser zu veröffentlichen, auch wenn diese nicht von Journalisten der Rheinischen Post stammten. Die Strategie der Anwälte Kachelmanns wurde kritisiert. Ziel hätte es sein müssen, die Berichterstattung so gering wie möglich zu halten. Dies sei nicht erreicht worden, Kachelmann sei vielmehr unter Verletzung der Unschuldsvermutung im Ansehen geschädigt worden. Inwiefern das Urteil und der Prozess beeinflusst wurden, lasse sich aber nicht feststellen. Andererseits wurde die These vertreten, dass Kachelmann nach dem Urteil nicht hätte versuchen sollen, sich in Medien als unschuldig darzustellen. Der Schaden sei hierdurch entscheidend verstärkt worden. Er hätte, etwa wie Andreas Türk, versuchen können, sich ruhig zu verhalten. Zivilrechtliche Streitigkeiten nach dem Strafprozess. In der Folge des Strafverfahrens fanden weitere Zivilprozesse statt. Unterlassungsverfahren gegen Claudia D. Claudia D. selbst gab nach dem Prozess der Illustrierten Bunte ein Interview. Vorausgegangen war ein Interview, welches Kachelmann der Wochenzeitung Die Zeit gegeben hatte. Kachelmann ließ im Juli 2011 zunächst eine einstweilige Verfügung gegen bestimmte Äußerungen in dem Interview gegenüber der Zeitschrift und Claudia Day erwirken. Schließlich kam es zu einem Unterlassungsklageverfahren beim Landgericht Köln. Claudia Day machte für sich ein Recht auf einen Gegenschlag geltend. Unter dem Aktenzeichen 28O 1065/11 gab das Landgericht Ende Mai 2012 der Klage statt. Das Oberlandesgericht Köln wies die gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegte Berufung zurück und bestätigte das Urteil des Landgerichts mit Urteil vom 6. November 2012. Das Oberlandesgericht wog die gegenseitigen Interessen ab und bezog hierbei ein, es sei nicht bekannt, welche Version der Tatnacht die wahre sei. Es sei zu berücksichtigen, dass Kachelmann durch den erfolgten Freispruch vor dem Gesetz als unschuldig gelte. Es wies das Recht auf einen Gegenschlag in dieser Form zurück. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil durch einen Nichtannahmebeschluss vom 30. Juli 2013. Das Bundesverfassungsgericht jedoch gestand in einem Beschluss vom 11. März 2016, Claudia Day den Gegenschlag angesichts des vorausgegangenen Verhaltens Kachelmanns und seiner Verteidiger zu. Sie durfte ihre Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Wettermoderator auch nach dessen Freispruch öffentlich und emotional bekräftigen. Das Verfassungsgericht verwies den Rechtsstreit zurück an das Oberlandesgericht zur erneuten Verhandlung. Klage gegen den Verteidiger Birkenstock. Kachelmann erhob vor dem Landgericht Köln Klage auf die Zurückzahlung von Honoraren in Höhe von 37.000 Euro gegen seinen ehemaligen Strafverteidiger Birkenstock. Birkenstock erhob wieder Klage. Das Gericht wies die Klage Kachelmanns ab und verurteilte ihn auf die Wiederklage zur Zahlung weiterer 14.865 Euro. Unterlassungsverfahren von Claudia Day gegen Kachelmann. In dem von Kachelmann und seiner Ehefrau verfassten Buch Recht und Gerechtigkeit – Ein Märchen aus der Provinz hatte Kachelmann den vollen Namen von Claudia Day genannt und sie als Falschbeschuldigerin und Kriminelle bezeichnet. Hiergegen wandte sich die Radiomoderatorin 2012 zunächst erfolgreich mit einer einstweiligen Verfügung vor dem Landgericht Mannheim. Das Gericht untersagte die Namensnennung mit der Begründung, es sei bei der vollständigen Namensnennung eine Abwägung des Informationsinteresses der Öffentlichkeit gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Claudia Day vorzunehmen. Die Aufarbeitung des Geschehens, die Kachelmann beabsichtige, erhalte aber kein stärkeres Gewicht, wenn man den Namen vollständig nenne. Im Hauptsacheverfahren wurde diese Verfügung aber im Oktober 2012 durch das Landgericht Mannheim weitgehend aufgehoben. Untersagt blieb die Bezeichnung als Kriminelle. Zugelassen wurde die Nennung des vollen Namens und die Bezeichnung als Falschbeschuldigerin. Die von Kachelmann eingelegte Berufung wurde durch das Oberlandesgericht Karlsruhe am 30. Oktober 2014 zurückgewiesen. Das Urteil des Landgerichtes wurde damit bestätigt. Das Oberlandesgericht ließ die Revision nicht zu. Schadensersatzprozess gegen Claudia Day. 2012 erhob Jörg Kachelmann vor dem Landgericht Frankfurt am Main eine Schadensersatzklage gegen Claudia Day. Er verlangte, sie solle für 13.352,69 € Gutachterkosten aufkommen, die ihm im Strafverfahren entstanden seien. Kachelmann begründete die Klage damit, die Kosten seien ihm durch ihre wissentlich falsche Aussage sowie die Selbstzufügung der Verletzungen und das sich daraus ergebende Strafverfahren entstanden. Die Süddeutsche Zeitung schrieb zu diesem Zivilprozess: „ Eine der spektakulärsten juristischen Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre geht in die nächste Runde. “Prozessbeobachter vermuteten, für Kachelmann ginge es mit seiner Klage weniger um den Schadenersatz als um den Beweis, dass Claudia D. seinerzeit gelogen habe. Wegen der Unabhängigkeit von Straf - und Zivilprozess ist es möglich, dass ihre Ergebnisse unterschiedlich ausfallen. Während im Strafprozess der Grundsatz in dubio pro reo gilt, gelten im Zivilprozess die Regeln der Beweislast. Es war daher grundsätzlich möglich, dass vor einem Zivilgericht festgestellt wurde, dass die Aussagen von Claudia D. unwahr waren, auch wenn das Strafgericht hiervon nicht vollständig überzeugt war. Claudia D. beantragte und erhielt Prozesskostenhilfe, obwohl sie für ein Exklusivinterview und Filmrechte 115.000 Euro kassiert hatte und damit nicht bedürftig war. Folglich zahlte sie wegen versuchten Betruges 1.000 Euro Strafe. Kachelmanns Anwältin hatte ihren Sachvortrag noch durch ein Gutachten des Rechtsmediziners Michael Zokos ergänzt. In diesem legte er dar, dass die Befundmuster der Verletzungen nach seiner Ansicht keinen Zweifel ließen, dass sich Claudia D. die Verletzungen selbst zugefügt habe. Die Beklagtenseite argumentierte, dass Kachelmann nicht zur Klage befugt gewesen sei, da nicht er, sondern sein Strafverteidiger die Gutachten in Auftrag gegeben habe. Claudia D. habe auch keine Tatherrschaft gehabt, ein Vorsatz könne ihr nicht nachgewiesen werden. Im Dezember 2013 wurde die Leistungsklage abgewiesen. Das Landgericht sah es nicht als erwiesen an, dass die Beklagte wissentlich falsch ausgesagt habe. Da Kachelmann die Beweislast trug, wies es die Klage ab. Das Landgericht vertrat die Auffassung, dass es zwar nicht an das Urteil des Strafgerichtes gebunden sei, in der Regel sei aber den strafgerichtlichen Feststellungen zu folgen, sofern nicht gewichtige Gründe für deren Unrichtigkeit vorgebracht würden. Eine weitere Beweisaufnahme sei daher nicht notwendig. Kachelmann legte beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main im Januar 2014 Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil ein. Das Oberlandesgericht entschied in dem Verfahren 18U5/14 weitere Beweise zu erheben. So wurde der Leiter der Rechtsmedizin in Frankfurt, Marcel Verhoff, beauftragt, eine erneute Untersuchung möglicher Selbstverletzungen durchzuführen. Auch das mögliche Tatmesser sollte nochmals untersucht werden. Anfang Februar 2015 wurde bekannt, dass das Oberlandesgericht das baldige Vorliegen des Gutachtens erwartete. Es sollte dann zügig eine mündliche Verhandlung geben. Das Gutachten wurde Anfang Juli 2015 fertiggestellt. Den Parteien wurden einige Wochen zur Stellungnahme zum Ergebnis eingeräumt. Am 20. Januar fand die mündliche Verhandlung statt. Verhoff erklärte während der dreistündigen Anhörung, dass die 9 bei Claudia D. dokumentierten Verletzungen zwar auch durch einen Unfall oder durch eine andere Person verursacht worden sein könnten, dass das Gesamtbild aber eher für eine Selbstbeibringung durch Claudia D. spreche. Der vorsitzende Richter des 18. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt erklärte, dass der Senat die Klage für berechtigt halte und die Klage grundsätzlich Hand und Fuß habe. Das Verfahren sollte am 1. März 2016 fortgesetzt werden. Das Oberlandesgericht ordnete die Vernehmung von Zeugen am 13. April 2016 an, um zu klären, ob Kachelmann die Kosten für die Gutachter privat bezahlt hatte. Wie der Strafprozess wurde auch der Zivilprozess von den Medien verfolgt. Die medialen Muster folgten dabei den bereits aus dem Strafprozess bekannten. Für Bild schrieb etwa Franz Josef Wagner in seiner Kolumne Post von Wagner, er halte Kachelmann für einen Nachtreter. Gisela Friedrichsen kritisierte demgegenüber, das Landgericht Frankfurt habe es sich bei seiner Entscheidung zu einfach gemacht. Auch bei dem Schadensersatzprozess wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, da laut Gericht persönliche Verhältnisse der Parteien erörtert werden, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Die Verkündung des zivilrechtlichen Urteils vor dem Oberlandesgericht wurde allerdings von weit weniger Pressevertretern verfolgt als der Freispruch vor dem Landgericht Mannheim. Begleitet wurden die Verhandlungen durch eine Demonstration von Frauen gegen die Behauptung einer Opferindustrie durch Kachelmann und auch gegen eine Vergewaltigungskultur. Auch anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt demonstrierten Frauenrechtlerinnen gegen eine Täter-Opfer-Umkehr unter anderem mit dem Slogan »Zeig ich an, bin ich dran«. Am 28. September 2016 gab das Oberlandesgericht Frankfurt der Berufung Kachelmanns gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt statt und verurteilte Claudia D. zur Zahlung von mehr als 7.000 Euro Schadenersatz plus Zinsen. Der Senat führte in der Urteilsbegründung aus, er sei davon überzeugt, dass Claudia D. Kachelmann, Zitat, vorsätzlich wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigte. Zitat Ende. Claudia D. habe in der Absicht gelogen, Kachelmann ins Gefängnis zu bringen. Das Gericht stützte sich vor allem auf ein Gutachten des Frankfurter Rechtsmediziners Marcel Fairhoff. Er war zu dem Ergebnis gekommen, dass sich Claudia D. die Verletzungen selbst zugefügt hatte. Die Kratzer und blauen Flecken an Hals, Bauch und Oberschenkel seien relativ oberflächlich und einheitlich gewesen und hätten sich jeweils an Orten befunden, die Rechtshänderin Claudia D. mit ihrer Arbeitshand gut erreichen konnte. Damit seien die typischen Merkmale für Selbstverletzungen erfüllt gewesen. Die Höhe des Schadenersatzes ergab sich aus den Kosten von drei Gutachten, die Kachelmann in Auftrag gegeben hatte, als er noch in Untersuchungshaft saß. Kachelmanns Anwältin Ann-Marie Welker sagte auf Nachfrage, Zitat, der tatsächliche Schaden war viel größer. Zitat Ende. Kachelmann dürfe nicht mehr bei der ARD arbeiten, habe Werbeverträge verloren und musste seine Produktionsfirma verkaufen. Zitat, wir haben bewusst nur eine kleine Summe eingeklagt, denn es ging nicht ums Geld, sondern um die Rehabilitation. Zitat Ende. Das Gericht ließ keine Revision zum Bundesgerichtshof zu. Claudia D. nannte das Urteil einen Justizskandal. Ihr vorzuwerfen, sie habe die Vergewaltigung nur erfunden, sei ein katastrophales Fehlurteil eines rein männlich besetzten Senats, sagte sie in einer Erklärung, die sie verlas. Mit dem Urteil solle im männerbündischen Täterstaat Deutschland ein Exempel statuiert werden, da Frauen im Kampf gegen sexuelle Gewaltattacken mutiger geworden seien. Die Richter nannte sie armselige, feige Frauenverächter. In der Emma war am 28. September 2016 zu lesen, Zitat, zum ersten Mal ergriff Claudia D. das mutmaßliche Opfer im Prozess gegen Kachelmann öffentlich das Wort. Nachdem das Oberlandesgericht Frankfurt sein Urteil gesprochen hatte, verlas sie eine Erklärung. Sie wurden heute Zeugen eines Justizskandals, sagte sie. Der rein männlich besetzte Senat habe sämtliche Fakten und Indizien ignoriert, die gegen eine Falschaussage und für eine Vergewaltigung sprechen. Zitat Ende. Nach der Entscheidung zeigte sich Kachelmann dankbar für das Urteil. Es stehe nun zweifelsfrei fest, dass er wegen der falschen Beschuldigungen Opfer eines Verbrechens geworden sei. Nun habe er das Vertrauen in die deutsche Justiz zurückerhalten. Kachelmanns Anwalt Johann Schwenn wies darauf hin, dass wegen der Falschaussage, die zur Untersuchungshaft für Kachelmann geführt hatte, die Staatsanwaltschaft Mannheim oder Frankfurt aktiv hätte werden können. Infolge des Urteils des Oberlandesgerichtes Frankfurt leitete die Staatsanwaltschaft Mannheim eine Prüfung hinsichtlich der Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens gegen Claudia D. wegen etwaiger zulasten Kachelmanns begangener Straftaten ein. Unterlassungsverfahren gegen Alice Schwarzer. Alice Schwarzer hatte in der von ihr herausgegebenen Zeitschrift Emma die Worte einvernehmlicher Sex und Unschuldsvermutung als Unwort des Jahres vorgeschlagen und dies damit begründet, dass, Zitat, man am besten Nafisato Diallo oder Claudia D. oder irgendeine von den 86.800 geschätzten vergewaltigten Frauen im Jahr, deren Vergewaltigung nie angezeigt, nie angeklagt oder nie verurteilt wurden, fragen solle. Zitat Ende. Kachelmann erwirkte hiergegen eine einstweilige Verfügung. Einen hiergegen gerichteten Widerspruch wies das Landgericht Köln mit Urteil vom 13. Juni 2012 ab. Alice Schwarzer legte hiergegen Berufung vor dem Oberlandesgericht Köln ein. Dieses wertete in seinem Urteil vom 27. Mai 2014 die Glosse als Verletzung der Persönlichkeitsrechte Jörg Kachelmanns. Es werde der Eindruck erweckt, dass der freigesprochene Moderator die Vergewaltigung begangen habe. Es wies die Berufung in einem Urteil von Ende Mai 2014 zurück und ließ die Revision zum Bundesgerichtshof nicht zu. Gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes wurde Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Es sei in dem Beitrag um Sprachkritik und Meinungsfreiheit und entgegen der Annahme des Oberlandesgerichtes nicht um die Schuld oder Unschuld Kachelmanns gegangen. Unschuldsvermutung und einvernehmlicher Sex seien, Zitat, an sich neutrale Begriffe, die nicht nur in so spektakulären Fällen wie Kachelmann oder Strauß-Kahn, der ebenfalls nicht verurteilt wurde, sondern in fast allen Fällen des Verdachts auf sexuelle Gewalt zwischen einem Mann und einer Frau von Anbeginn an zentrale Argumente gegen die mutmaßlichen Opfer sind und das in der Regel lange bevor die Schuld- bzw. Unschuldsfrage überhaupt geklärt sei. Zitat Ende. Im Februar 2015 wies der Bundesgerichtshof die Nichtzulassungsbeschwerde ab. Es fehle eine grundsätzliche Bedeutung des Falls. In einem anderen Unterlassungsverfahren war Kachelmann gegen Alice Schwarzer nicht erfolgreich. Gegenstand war ein Artikel Schwarzers in der Bild-Zeitung. In diesem hatte sie unter Bezugnahme auf Aussagen ehemaliger Geliebter im Strafprozess behauptet, dass Kachelmann in Beziehungen gewalttätig sei. Das Landgericht Köln hatte der Klage noch am 10. Juni 2015 stattgegeben. Das Oberlandesgericht wies die Klage am 11. Februar 2016 ab. Es habe sich um ein Randgeschehen um den Tatvorwurf gehandelt. Es sei eine zulässige Zusammenfassung gewesen. Kachelmanns Anwalt kündigte Rechtsmittel an. 2018 war Kachelmann mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Alice Schwarzer vor dem Landgericht Düsseldorf nicht erfolgreich. Kachelmann wollte einen Artikel Schwarzers zur MeToo-Bewegung untersagt haben. In dem Artikel erwähnte Schwarzer nicht die Verurteilung seiner ehemaligen Geliebten vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main und bezeichnete ihn als aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Das Landgericht entschied, dass zwar seine Persönlichkeitsrechte betroffen seien, aber kein rechtswidriger Eingriff vorläge. Schwarzer habe zwar nicht das Urteil des OLG Frankfurt erwähnt, aber auch nicht die Einstellung des Strafverfahrens gegen die Ex-Geliebte. Der Strafrichter in Mannheim habe den Freispruch in der Weise ausgedrückt, die Aussage Schwarzers sei daher durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Schmerzensgeldprozesse gegen Bild, Bunte und Focus. Kurz vor Ablauf einer Verjährungsfrist reichte der Anwalt Ralf Höcker Ende 2013 für Kachelmann Klagen auf Schmerzensgeld gegen die Verlage Springer und Burda wegen der Berichterstattung in Bild, Bunte und Focus ein. Den Verfahren waren bereits während des Strafprozesses zugestellte Mahnbescheide vorausgegangen. Die Beklagten hatten den Bescheiden damals widersprochen. Der Springer Verlag erklärte, dass er die Klage als eine kurz vor Ablauf der Verjährung erhobene Klage aufgrund unbegründeter Ansprüche ansehe. Ebenso sahen die Redaktionen von Focus und Bunte die Forderungen als unbegründet an. Wegen des Umfangs der Klageschrift wurde den Beklagten eine Frist von einem halben Jahr zur Klageerwiderung eingeräumt. Laut Höcker sei mit der Klageerhebung zugewartet worden, um so viele rechtskräftige Urteile wie möglich der Klage zugrunde legen zu können. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass Klage erhoben werden würde. Die Verhandlungen gegen die Bunte und den Focus waren im Februar 2015 auf einen anderen Termin als die Verhandlungen gegen Springer verschoben worden. Am 21. Mai 2015 wurde bekannt, dass sich Kachelmann mit Burda auf einen Vergleich geeinigt hat. In der mündlichen Verhandlung gegen den Springer Verlag vom 25. Februar 2015 erregte das Landgericht Köln einen Prozessvergleich an. Es sehe eine abgesprochene Kampagne zwischen Springer und Burda, die vom Kläger behauptet wurde, nicht als erwiesen an. Gleichwohl lägen 47 möglicherweise schwerwiegende Persönlichkeitsverletzungen vor. Für den Fall, dass die Parteien sich nicht einigen würden, wurde ein Entscheidungstermin für den 24. Juni 2015 beschlossen. Am 18. Mai 2015 scheiterten die Verhandlungen über den Prozessvergleich zwischen dem Rechtsanwalt Kachelmanns und dem Vertreter des Springer Verlages. Am 30. September 2015 verkündete das Landgericht Köln sein Urteil, demzufolge der Springer Verlag 635.000 Euro Schmerzensgeld an Kachelmann zahlen soll. Das Gericht konnte dabei keine Anhaltspunkte für eine von Kachelmann beklagte Pressekampagne gegen ihn erkennen, bei der vorsätzlich und mit Schädigungsabsicht gehandelt worden sei. Allerdings sei der Vorwurf berechtigt, die Zeitung habe bei der Abwägung widerstreitender Grundrechtspositionen die rechtliche Grenzziehung fahrlässig verfehlt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Springer Verlag hatte angekündigt, Berufung vor dem Oberlandesgericht einzulegen. Auch der Rechtsanwalt von Jörg Kachelmann kündigte an, in Berufung zu gehen, da die Höhe des Schmerzensgeldes nicht angemessen sei. Das Oberlandesgericht erkannte auf lediglich 395.000 Euro. 215.000 Euro sollen hierbei für Veröffentlichungen in 14 Printmedien, 180.000 Euro für Veröffentlichungen in Online-Medien zu zahlen sein. Gegen das Urteil, in dem die Revision nicht zugelassen wurde, ließ der Springer Verlag Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen. Der Springer Verlag begründete die Beschwerde damit, dass eine wahrheitsgemäße Berichterstattung über Gerichtsverfahren gegen bekannte Persönlichkeiten nicht durch Strafzahlungen in dieser Größenordnung sanktioniert werden dürfe. Der Bundesgerichtshof wies die Nichtzulassungsbeschwerde im April 2018 zurück. Der Anwalt des Springer Verlages teilte mit, dass geprüft würde, ob eine Verfassungsbeschwerde eingelegt würde. Verwaltungsrechtsstreit mit der Staatsanwaltschaft. Gegenüber Stern-TV erklärte die Staatsanwaltschaft Mannheim 2012, dass am Griff eines Messers DNA-Spuren gefunden worden seien, die mit der DNA-Typisierung Kachelmanns übereinstimmen würden. 2014 erhob Jörg Kachelmann hiergegen Klage vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Es habe sich um eine Nachverurteilung noch nach dem Freispruch 2011 gehandelt. Verschwiegen habe die Staatsanwaltschaft, dass bereits im Strafverfahren gutachterlich geklärt worden sei, dass die DNA-Spur zu jedem Mann passen würde. In einer Anhörung am 27. Juli 2017 vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gab das Land Baden-Württemberg als Rechtsträger der Staatsanwaltschaft Mannheim zu Protokoll, die Behauptung nicht mehr zu wiederholen, nachdem der Senat des VGH darauf hingewiesen hatte, dass die Behauptung rechtswidrig sei und das allgemeine Persönlichkeitsrecht Kachelmanns verletze. Strafverfahren gegen Claudia D. Am 7. März 2017 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung gegen Claudia D. eingeleitet hatte. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass allein die Durchsicht der Akten Monate dauern könne. Im September 2017 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hatte, weil ein hinreichender Tatverdacht nicht gegeben gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die zahlreichen Gutachten im Straf- und im Zivilverfahren kein einheitliches Bild darstellen würden. Gegen die Einstellung legte Kachelmann Beschwerde ein. Der Kachelmann-Prozess in der Kultur. Unwort des Jahres. Siehe dazu auch den Hauptartikel Opfer-Abo. 2012 gaben Jörg Kachelmann und seine Frau Miriam Kachelmann dem Spiegel ein Interview. In diesem Interview erklärte Kachelmann auf die Frage, wie konnten Sie in dieser Frau diesen Hass provozieren? Zitat: Das ist das Opfer-Abo, das Frauen haben. Frauen sind immer Opfer, selbst wenn sie Täterinnen wurden. Menschen können aber auch genuin böse sein, auch wenn sie weiblich sind. Zitat Ende. Opfer-Abo wurde zum Unwort des Jahres 2012, noch vor Schlecker-Frauen gewählt. Zur Begründung dieser Wahl hieß es, Zitat: Das Wort Opfer-Abo stellt in diesem Zusammenhang Frauen pauschal und in inakzeptabler Weise unter den Verdacht, sexuelle Gewalt zu erfinden und somit selbst Täterinnen zu sein. Das hält die Jury angesichts des dramatischen Tatbestands, dass nur 5 bis 8% der von sexueller Gewalt betroffenen Frauen tatsächlich die Polizei einschalten und dass es dabei nur bei 3 bis 4% der Fälle zu einer Anzeige und einem Gerichtsverfahren kommt, für sachlich grob unangemessen. Zitat Ende. Kachelmann reagierte auf Twitter zu dieser Wahl mit den Worten: „ Hui, das Unwort des Jahres. Wer hat’s erfunden? Leider ist es die Wahrheit, die manchmal politisch unkorrekt ist. “und teilte mit, vermutlich sei seine Frau Urheberin gewesen. Alice Schwarzer begrüßte die Wahl zum Unwort des Jahres, da hierdurch ein Zeichen gesetzt werde, dass die Verunglimpfung und die Einschüchterung von Opfern sexueller Gewalt nicht durchgehe. Ludwig Aichinger als Direktor des Instituts für deutsche Sprache kritisierte, dieses Unwort sei zu wenig bekannt. Es sei aber eine nicht nett gemeinte Wortbildung in einem sehr emotional geführten Streit. Von Seiten des Weißen Rings wurde auf die Gefahr hingewiesen, diese Wahl könne das Unwort erst populär machen, auch wenn es wichtig sei, derartige Begriffe zu enttarnen. Bühne und Film. Die Episode Summ, Summ, Summ des Tatorts Münster mit dem Ermittlerduo Thiel und Börne und dem Gaststar Roland Kaiser enthält Anspielungen auf den Fall Kachelmann. Dem am 8. Januar 2014 in der ARD ausgestrahlten Fernsehthriller In gefährlicher Nähe von Johannes Grieser diente der Kachelmann-Prozess als Vorlage. Im Oktober 2011 war bekannt geworden, dass die deutsch-amerikanische Firma Storyhouse Productions von Claudia D. die Rechte erworben hatte, ihr Leben zu verfilmen. Die Dreharbeiten sollten 2012 beginnen. Der Film solle dabei nicht nach der Schuld Kachelmanns fragen, sondern behandeln, Zitat, wie die Gesellschaft im 21. Jahrhundert mit Vergewaltigungsvorwürfen umgeht. Zitat Ende. Weiteres ist über diese Verfilmung nicht bekannt geworden. Das Theater Felina Areal in Mannheim brachte im April 2012 das Stück Kachelmanns Rashomon von Sascha Koal auf die Bühne. In dem Stück wurden die verschiedenen Versionen des Tatgeschehens frei dargestellt. Nach Auskunft des Drehbuchautors und Regisseurs werde dabei nicht Partei ergriffen. Es gehe auch um die Ausschlachtung und Vermarktung durch die Umwelt, sei es von Zeitungen, der Filmbranche oder auch Theatermachern. Kachelmann ließ hierzu erklären, Zitat, ich habe eine lügende Schwetzinger Falschbeschuldigerin ausgehalten, lügende Schwetzinger Polizisten, eine lügende Mannheimer Staatsanwaltschaft und 132 Tage unschuldig im Herzogenried. Da kommt's mir nun auf Leute, die mit meinem Namen auf meinem Buckel ein paar Leute mehr in ihre provinzielle Kleinkunstwelt locken wollen, auch nicht mehr an. Zitat Ende. Jochen Neumeier für das Hamburger Abendblatt urteilte, dass das Theaterstück der Versuch eines Bühnenskandals gewesen sei, aber den realen Skandal bei weitem nicht erreiche. Dokumentationen. Hans-Jörg Zumstein drehte die Dokumentation Kachelmanns Fall für das Schweizer Fernsehen. Ausgestrahlt wurde die 49-minütige Sendung am 31. März 2011 noch während des Prozesses. Er vertrat dabei die Position, dass es sich um einen Fall von Vorverurteilung durch Staatsanwaltschaft und Medien gehandelt habe, für den es kein Beispiel gebe. Der Sender Kabel 1 nahm den Fall in die Sendereihe Die spektakulärsten Kriminalfälle, dem Verbrechen auf der Spur, und warb mit dem Fall in einem Trailer. Gegen den Trailer wehrte sich Jörg Kachelmann mit einer Abmahnung erfolgreich. Am 2. Mai 2017 strahlte das ZDF in der Serie Skandal die Folge Skandal, der Fall Kachelmann, aus. Die Folge wurde von Barbara Radl und Klaus Kastenholz produziert. Der Artikel Kachelmann-Prozess, Kapitel Berichterstattung der Medien und Litigation PR, zivilrechtliche Streitigkeiten nach dem Strafprozess, Verwaltungsrechtsstreit mit der Staatsanwaltschaft, Strafverfahren gegen Claudia D., der Kachelmann-Prozess in der Kultur und Dokumentationen wurde vom Benutzer Blick am 9. Mai 2021 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Kachelmann-Prozess. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.